Heute möchten wir uns an die Menschen wenden, die ein Weichteilsarkom haben und bei denen demnächst eine Chemotherapie ansteht. Die Chemotherapie an sich löst ja immer noch ganz viele Sorgen und Ängste aus. Und da wollen wir jetzt heute mal drauf eingehen. Liebe Frau Dr. Arendt, Sie sind ja hier Onkologin am Universitätsklinikum in Frankfurt und Sie sind Expertin für Sarkome. Und damit ist es wirklich ganz wunderbar, dass wir mit Ihnen darüber sprechen können, dass wir den Patienten ihre Sorgen und Ängste wegnehmen können und hoffentlich Transparenz und Verständnis hineinbringen. Und deswegen auch meine allererste Frage an Sie. Was versteht man denn überhaupt unter systemischer Therapie? Was ist denn das?
Ja, also vielen lieben Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Systemische Therapie, gute Frage direkt zu Beginn. Systemische Therapie bei Sarkomen ist ganz überwiegend tatsächlich klassische Chemotherapie, das heißt eine Medikamentenbehandlung. Und das muss man sicherlich direkt abgrenzen zu anderen Behandlungsmöglichkeiten wie einer Operation oder Strahlentherapie. Die Medikamente oder klassische Chemotherapie wird ganz überwiegend als Infusionsbehandlung gegeben. Wir unterscheiden da zwischen stationären und ambulanten Therapien. Und wir haben als weitere Möglichkeiten der systemischen Therapie auch verschiedene Medikamente in Tablettenform und in sehr seltenen Fällen bei den Sarkomen auch schon sogenannte Immuntherapien.
Das ist schon wirklich ein toller Überblick und das zeigt ja auch, also es gibt vermutlich keine Standardtherapie für Sarkome. Ist das so oder und warum ist das so?
Genau, das ist richtig. Wir haben nicht die eine Chemotherapie, die jeder Patient bekommt. Wir haben natürlich Medikamente, die wir mehr einsetzen und andere, die wir seltener verwenden. Und warum ist das so? Das liegt an der Erkrankung selber erstmal. Sarkome sind einfach seltene Erkrankungen und sie sind vor allen Dingen auch sehr heterogen. Das bedeutet, wir haben es mit ganz, ganz vielen verschiedenen Untererkrankungen zu tun, die auf bestimmte Medikamente durchaus auch anders ansprechen können als andere Unterformen. Und dann wiederum ist es entscheidend, was für eine Situation haben wir bei dem Patienten? Ist das ein Patient, der sein Sarkom nur an einer Stelle hat, was wir gemeinsam vielleicht auch mit Operation und Bestrahlung behandeln wollen, chemotherapeutisch? Oder ist es ein Patient, der zum Beispiel Metastasen hat, wo wir ganz vorrangig über Chemotherapie sprechen? Dementsprechend wählt man natürlich auch die Medikamente dann aus. Und dann gibt es auch natürlich noch Unterschiede, was das Patientenalter und die Begleiterkrankung und auch den Wunsch des Patienten betrifft. Mhm. All das muss man respektieren bei der Auswahl der Therapie.
Das ist jetzt ja wirklich schon ein super Überblick, den wir da haben. Was sind denn die wichtigsten Informationen, die Sie brauchen, um entscheiden zu können, welche Therapie denn jetzt ansteht?
Ja, das sind tatsächlich verschiedene Punkte, die ganz, ganz wichtig sind vor Therapieentscheidung. Wir müssen zum einen natürlich wissen, was ist das für ein Sarkom? Mhm. Ja, das heißt, ganz am Anfang steht einfach die histologische Sicherung, eine sogenannte Biopsie, eine Gewebeentnahme. Und der Pathologe kann uns dann sagen, welcher dieser verschiedenen Subtypen des Sarkoms liegt vor. Und das ist wichtig, weil eben verschiedene Unterformen des Sarkoms auf unterschiedliche Therapien anders ansprechen. Mhm. Der Pathologe kann uns auch etwas sagen zur Aggressivität der Sarkome. Das nennt sich sogenanntes Grading und wir entscheiden oder unterscheiden dort G1, G2, G3. Und das bedeutet, haben wir es einfach mit einem eher weniger aggressiven Sarkom zu tun, das wäre dann G1, oder ein etwas aggressiveres Sarkom, das wäre G2 oder G3. Und auch diese Formen sprechen unterschiedlich auf Chemotherapien an. Darüber hinaus müssen wir wissen, wo liegt das Sarkom? Habe ich Metastasen oder nicht? Und wie groß ist das Sarkom? Das macht schon auch einen großen Unterschied. Und wir müssen natürlich dann auch wissen, wie alt ist der Patient und welche Begleiterkrankungen hat er.
Und welche Therapieziele gibt es denn überhaupt? Gibt es da auch so Kategorien, die da genannt werden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt natürlich im Wesentlichen zwei Therapieziele. Zum einen wäre ein Therapieziel die Kuration, das heißt die Heilung von der Erkrankung. Und darüber reden wir vor allen Dingen bei den Patienten, die lokalisierte, das heißt auf eine Region beschränkte Sarkome haben, wo wir eben sehr oft über die Kombination verschiedener Therapien wie der Operation, wie der Strahlentherapie, aber auch der Systemtherapie sprechen. Mhm. Und das Ziel wäre dann, dass der Patient nach der Behandlung tumorfrei ist und auch bleibt natürlich.
Ja.
Auf der anderen Seite stehen die sogenannten palliativen Therapien. Palliativ bedeutet, dass wir wissen, dass wir diese Erkrankung wahrscheinlich nie komplett heilen können. Dann wären die Therapieziele aber, dass wir natürlich die Erkrankung so gut behandeln wollen, dass wir sie vorübergehend vielleicht zurückdrängen können, dass wir verhindern können, dass Beschwerden durch die Erkrankung auftreten und dass ein Patient mit einer natürlich hoffentlich guten Lebensqualität auch dann eine längere Lebenszeit mit dieser Erkrankung, aber auch eben mit Therapie hat.
Und ich glaube, dann gibt es ja auch noch so unterschiedliche Zeitpunkte, wann die Therapie eingesetzt wird, ne? Also jetzt gerade im kurativen Umfeld, oder wie ist das?
Genau, ja, gerade bei der Kuration müssen wir immer überlegen, wenn wir sagen, wir wollen abseits der Operation und Strahlentherapie noch eine Chemotherapie geben, dann müssen wir gucken, wann machen wir das denn? Machen wir das vor der Lokalbehandlung oder machen wir das dahinter? Wenn wir das vor der Lokalbehandlung machen, sprechen wir von einer Neoadjuvanz. Und das bedeutet, dass der Patient eine Chemotherapie vor der Operation und Strahlentherapie bekommt für mehrere Wochen. Mhm. Und Adjuvanz dahingehend, das ist eine Sicherheitsbehandlung, so würde ich es vielleicht mal ganz klassisch ausdrücken. Und das ist nach abgeschlossener OP und eventuell Bestrahlung oder aber auch vor der Bestrahlung, nach der OP würde man eine Chemotherapie anschließen. Diese Chemotherapie, die adjuvante Chemotherapie, dient dann vor allen Dingen dazu, das Risiko, dass eventuell doch kleinste Metastasen irgendwo im Körper sitzen, diese Metastasen eben zur Sicherheit noch zu behandeln oder zu verhindern, dass diese auftreten.
Mhm. Mhm. Also sozusagen frühzeitig, ich sag mal, platt machen.
Genau.
Okay. Mhm. Mhm. Die Chemotherapie, wie ich schon eingangs gesagt, ist ja immer noch sehr gefühlsmäßig negativ belegt. Und ich glaube schon, viele Patienten kämpfen dann auch mit der Gedanke, so einem Motto, es wird das schon nicht so schön, das wird schon ein bisschen auch belastend. Habe ich denn am Ende was davon? Wird es denn wirken? Wie kann man das vernünftig bewerten, auch aus Ihrer Seite? Und wie kann man das auch vernünftig mit Patienten diskutieren?
Ja, wichtiger Punkt, weil es ist tatsächlich so, dass wenn wir die Patienten zum ersten Mal sehen, sehr viele Vorbehalte natürlich in der Bevölkerung einfach vorhanden sind, ne, was Chemotherapie angeht. Ich glaube, jeder Patient hat wahrscheinlich sein eigenes Bild im Kopf, wie so eine Chemotherapie abläuft. Ich glaube, was wir sicher sagen können, ne, wenn wir jetzt gerade in der palliativen Situation, da sind die Ängste natürlich noch mal viel größer, mhm, gerade wenn wir darüber sprechen, dass wir wahrscheinlich keine Heilung erreichen werden, dann kann man sagen, wir wissen, die Chemotherapie kann dazu führen oder führt dazu, dass Patienten eben länger mit der Erkrankung leben, dass wir dadurch Beschwerden vorübergehend zumindest verhindern können, die durch die Erkrankung entstehen können. Und wir wissen natürlich heutzutage, was machen unsere Medikamente für Nebenwirkungen? Und wir wissen natürlich dann ganz klar auch, was kann man bei diesen Nebenwirkungen eventuell frühzeitig tun, damit diese eben nicht so stark auftreten oder, falls sie auftreten, schnell wieder gut behandelt sind, sodass dann die Lebensqualität natürlich mit einer begleitenden Therapie hoffentlich trotzdem sehr gut sein sollte.
Jetzt ist es ja auch so, dass manchmal Chemotherapie einfach gar nicht so gut wirkt, ne? Mhm. Und kann man denn das vorher schon irgendwie wissen, ob sie gut wirken wird oder nicht?
Auch ein ganz schwieriges Thema, weil klar, wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Niemand weiß am Ende, wie der genaue Verlauf bei jedem einzelnen Patienten ist. Das liegt bei den Sarkomen dann unter anderem natürlich auch daran, dass wir es mit fast 100 verschiedenen Erkrankungen zu tun haben, die alle etwas anders auf Therapien ansprechen. Jetzt ist auch jeder Mensch natürlich anders und jeder verträgt Therapien auch anders, sodass es nie die Garantie im Vorfeld gibt, wie funktioniert das bei dem einzelnen Patienten. Wir wissen aber für die Substanzen, die natürlich zugelassen sind und die wir auch regelmäßig einsetzen, oft ja auch schon lange Jahre kennen, aus Studien, also aus Untersuchungen, die wir an verschiedenen Sarkompatienten in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, wie viele dieser Patienten profitieren von einer Therapie. Wir wissen, was für Nebenwirkungen traten in diesen Studien besonders häufig auf oder welche Nebenwirkungen traten vielleicht selten auf, aber waren dann besonders schwerwiegend, sodass wir zumindest das recht gut abschätzen können heutzutage.
Dann ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt immer das Thema Sarkomzentrum. Mhm. Und wenn man jetzt ein Sarkom hat und eine Chemotherapie machen soll, muss, sonst wie, ist es super wichtig, das in einem Sarkomzentrum zu machen oder nicht so? Oder wie würden Sie das bewerten?
Doch, also grundsätzlich ist das sicherlich sehr wichtig. Wir wissen zum Beispiel, jetzt bin ich nicht der Chirurg, aber für die Operationen gibt es viele Untersuchungen, dass eben ein erfahrener Chirurg sicherlich die Operation auch von der Wahrscheinlichkeit her besser durchführen kann bei Sarkomen und dann damit auch die Prognose der Patienten signifikant beeinflusst. Das lässt sich sicherlich auch auf die anderen Therapieformen bei Sarkompatienten übertragen. Ich glaube, das erklärt sich natürlich auch einfach dadurch, dass an den Zentren dann auch Kollegen arbeiten, die sich ja mit dieser Erkrankung schwerpunktmäßig beschäftigen, dann dadurch natürlich sehr viel eigene Erfahrung mitbringen und haben schon über die letzten Jahre bekommen haben auch, die natürlich dann auch auf Kongressen und was die neuesten Studien angeht, eher auf dem Stand der neuesten Erfahrungen sind, so dass das auch für die Kollegen natürlich einfacher ist, Patienten zu beraten. Auch, weil wir es mit sehr seltenen Erkrankungen zu tun haben. Ich kenne onkologische Kollegen, die nie in ihrem Leben einen Sarkompatienten sehen. Und das sind sicherlich trotzdem fantastische Onkologen, die einen wundervollen Job machen, aber eben sich mit der Erkrankung nicht auskennen. Und dann ist das einfach schwieriger, die Patienten vernünftig zu beraten. Sodass ich finde, dass jeder Patient zumindest die Beratung auch in Anspruch nehmen sollte, ja, dass man sich einmal vorstellt bei der Diagnose, dass man einen Behandlungsplan hat für die Patienten. Und klar, nicht jeder Patient kann jede Chemotherapie an einem der größeren Zentren bekommen. Oft wohnt man vielleicht weit weg, das geht nicht. Aber dass man dann mit so einem Behandlungsplan sich vielleicht für eine Chemotherapie dann beim niedergelassenen Kollegen vorstellt, ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine sehr gute.
Also dass man zumindest die Beratung und sozusagen der, was jetzt gemacht werden soll, wird dann im Sarkomzentrum entschieden. Und genau, dann kann man das dann auch näher zu Hause dann auch machen.
Mhm. Und dass der Onkologe vor Ort natürlich dann auch informiert ist und weiß, wenn ich jetzt Fragen habe, wenn sich was ändert, wenn es Sachen gibt, die zu entscheiden sind, ich frage lieber noch mal am Sarkomzentrum nach, bevor ich selber was entscheide, oder der Patient weiß, er darf sich jederzeit melden.
So, und jetzt muss ich vielleicht noch mal dazu sagen, wir haben schon mal einen ganz detaillierten Film zum Thema gemacht, Chemotherapie an sich, wie die funktioniert, und haben auch ganz viele Fachwörter erklärt, also was sind Zytostatika, was sind Schemata und so weiter und so fort. Deswegen erkläre ich das jetzt hier nicht und würde jetzt einfach direkt fragen, einsteigen mit der Frage, was für Zytostatika werden denn typischerweise eingesetzt bei Sarkomen oder auch welche Schemata und so weiter?
Ja. Also ganz klassischerweise, glaube ich, reden wir sehr viel über das sogenannte Doxorubicin. Mhm. Das ist ein Medikament, wir haben es gerade jetzt auf dem letzten Krebskongress wieder besprochen, das kennen wir tatsächlich seit Anfang der 70er Jahre, also schon eine sehr gut bekannte ältere Substanz.
Jetzt muss ich mal Full Disclosure machen, ich bin auch in den Genuss davon gekommen.
Ja, deswegen, das ist wirklich eine der etabliertesten Substanzen, die wir einsetzen. Und alle chemotherapiesensiblen Sarkomerkrankungen sollten sicherlich das Doxorubicin oder ein Art verwandtes Medikament. Es gibt unterschiedliche Herstellungen, ein bisschen unterschiedliche Zusammensetzungen, aber das Doxorubicin oder ähnliches bekommen haben. Das Doxorubicin kann man entweder alleine geben. Dann reden wir da sehr häufig eben über die palliative Therapie. Das heißt, vor allen Dingen die Zielsetzung wäre die Lebensverlängerung bei guter Lebensqualität. Wir können das aber auch kombinieren mit anderen Substanzen. Und da haben wir allen voran das Ifosfamid, was viele Sarkompatienten sicherlich auch kennen.
Ja, genau.
Was wir vor allen Dingen dann einsetzen, wenn wir sagen, wir möchten zum Beispiel gerne eine Tumorverkleinerung erreichen. Wir bewegen uns in diesem Setting der Neoadjuvanz oder Adjuvanz. Wir wollen also eine Heilung erreichen für diese Erkrankung. Und dann brauchen wir eine etwas aggressivere Therapie, was wir durch die Kombination von diesen beiden Medikamenten dann eben besser erreichen. Eine höhere Wahrscheinlichkeit an Ansprechen, eine höhere Rate an Verkleinerung ist dann einfach das Ziel. Da reden wir dann aber auch über stationäre Chemotherapien, die leider dann eben auch mit mehr Nebenwirkungen vorübergehend einhergehen. Wir haben eine weitere Substanz, die wir vor allen Dingen bei den Leiomyosarkomen einsetzen, statt dem Ifosfamid in der Kombination mit Doxorubicin. Das ist das sogenannte Dacarbazin oder DTIC. Mhm. Und das machen wir, weil wir inzwischen wissen, dass dieser Subtyp Leiomyosarkom eben weniger von dem Ifosfamid in der Kombination profitiert als von dem Dacarbazin. Deswegen tauschen wir das standardmäßig aus. Darüber hinaus reden wir vor allen Dingen ab der Folgetherapie über weitere Medikamente wie das Trabektedin. Wir reden über das sogenannte Pazopanib. Das ist eine Tyrosinkinase-Inhibition. Mhm. Das ist eine unserer ersten Tablettentherapien, die zugelassen sind, also ein bisschen anders auch wirken als die klassische Chemotherapie. Wir reden über das Eribulin. Das ist dann ausschließlich bei dem Subtyp der Liposarkome zugelassen. Und wir reden bei sehr seltenen Subformen, die aber auch nicht klassisch Sarkome sind, seit letztem Jahr über weitere Medikamente, nämlich das Nirogacestat. Das ist ein Gammasekretase-Inhibitor, der auch über in Tablettenform gegeben wird, aber eben nur bei den Desmoiden. Und wir reden über das Wimseltinib, was ein CSF1-Rezeptor-Inhibitor ist, auch eine Tablette bei den tenosynovialen Riesenzelltumoren. Okay. Auch keine klassischen Sarkome, aber das sind so die Neuerungen im vergangenen Jahr für diese Erkrankung.
Also ich gebe es ganz offen zu, ich bin jetzt gerade ein bisschen ausgestiegen. Ja. Aber, ich denke mal, die Personen, die es angeht, die hören das dann wahrscheinlich und hoffen, dass sie das dann sich auch merken können und dann auf ihren Onkologen das vielleicht nochmal ansprechen können. Wir sind ja alles Menschen, ja, und jung und alt oder eben auch mit anderen Erkrankungen. Gibt es denn da irgendwie, dass das Schema da dann an die Person auch angepasst wird oder geht das eigentlich gar nicht? Gibt es gar nicht diesen Spielraum dafür?
Ja, also wir sind leider noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben genau für den Patienten genau die spezielle Therapie. Das steckt in den Kinderschuhen. Das wäre natürlich das, wo wir irgendwie hoffentlich in ein paar Jahren hinkommen. Aber klar, wir passen natürlich die Therapie schon in gewissem Umfang auch an die Patienten an. Das betrifft dann zum einen den Subtyp, ne, dass wir eben sagen, bei Leiomyosarkomen würden wir eher die Therapie machen, bei den Liposarkomen vielleicht eher die andere Kombination oder Therapie. Und wir achten sehr stark natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig, auf vorbestehende weitere Erkrankungen. Das heißt zum Beispiel Patienten, die 80 sind und jetzt schwere Probleme mit dem Herzen und der Lunge haben oder auch mit der Niere, die können natürlich bestimmte Medikamente nicht bekommen. Mhm. Das sieht dann anders aus als bei dem fitten 20-Jährigen, der ohne Vorerkrankung in so eine Behandlung einsteigt. Da haben wir dann natürlich durchaus auch andere Möglichkeiten. Und wir müssen natürlich in Abhängigkeit der Zielsetzung auch immer mit dem Patienten besprechen, was möchte der denn?
Ja.
Ja? Und das ist ganz wichtig, weil wir eben bestimmte Medikamente ambulant geben, andere geben wir stationär, andere werden in Tablettenform gegeben, sodass der Patient natürlich da auch ein gewisses Mitspracherecht haben sollte, ganz klar.
Okay. Mhm. Und ich glaube, das war ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Sarkome treten halt eigentlich fast in allen Altersgruppen auf, ne?
Ja. Genau.
Mhm. Wir werden in diese Punkte auch nochmal später tiefer einsteigen und machen dann nochmal spezielle Filme auch dazu. Sie hatten es vorher schon ganz kurz angesprochen. Wie ist denn der Ablauf normalerweise? Eher ambulant oder eher stationär?
Also bei der neoadjuvanten oder adjuvanten Chemotherapie, ja. Das heißt in der Situation, wo wir die Heilung erreichen möchten und wo wir gemeinsam auch mit Chirurgie und Strahlentherapie arbeiten. Da reden wir ganz schwerpunktmäßig über stationäre Chemotherapien, weil die Kombination aus dem Doxorubicin-Ifosfamid, was wir da sehr, sehr klassisch eben einsetzen, kann man eigentlich aufgrund der akuten Nebenwirkungen, aber auch des Managements natürlich, dass diese eben gar nicht erst auftreten, kann man das eigentlich nur stationär gut machen. Ne? Patienten bekommen dann sehr viele Infusionen während der Zeit und das ist ambulant kaum leistbar. Das heißt, Patienten kommen dann für mehrere Tage bei uns auf die Station und nach Abschluss der Chemotherapie dürfen sie nach Hause gehen und haben dann so gute 2,5 Wochen Zeit, sich zu erholen von der Behandlung. In dieser Zeit kommen sie zu regelmäßigen Kontrollen zu uns und dann würden wir mit dem nächsten sogenannten Zyklus starten und würden davon in aller Regel so 4 bis 6 Zyklen, manche Kollegen machen auch nur 3 Zyklen, das ist dann ein weiteres Thema, wie viele Zyklen macht man, aber im Schnitt reden wir über 4 Zyklen Chemotherapie.
Ah, ja.
Bei den Leiomyosarkomen, dadurch, dass wir da kein Ifosfamid einsetzen, sondern das Dacarbazin in der Kombination, kann man diese Therapie auch ambulant machen. Das heißt, da würden die Patienten 3 Tage hintereinander zu uns in die Tagesklinik kommen und dann 3 Wochen später oder 2,5 Wochen später wieder die neue Therapie bekommen. Mhm. Bei den anderen Medikamenten in der palliativen Situation auch viel, wo wir auch viel über Einzelsubstanzen reden, kommt es natürlich darauf an, ist das jetzt eine Infusionsbehandlung oder ist das eine Tablettentherapie? Die Infusionsbehandlungen werden auch typischerweise alle 3 Wochen, manche auch alle 4 Wochen als Infusion in der Tagesklinik gegeben. Patienten kommen morgens, dürfen dann wieder nach Hause gehen. Und Patienten, die Tabletten einnehmen, klar, nehmen diese Tabletten dann wie empfohlen zu Hause und kommen dann vor allen Dingen für die Kontrollen, zum Beispiel der Blutwerte, aber auch des Befindens oder auch der MRT-CT-Kontrollen zu uns.
Wir werden später nochmal ganz tief in die Nebenwirkungen reingehen, aber wenn Sie vielleicht mal so ganz kurz eine Zusammenfassung oder Überblick geben könnten, was denn so für typische Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Ja. Bei der klassischen Chemotherapie, also den meisten Infusionsbehandlungen, die wir einsetzen, haben wir ein breites Spektrum an eventuell auftretenden Nebenwirkungen, wobei natürlich nicht jeder Patient automatisch alles bekommt. Mhm. Ja, das heißt, das muss man ganz klar sagen. Wir besprechen natürlich immer alles an Nebenwirkungen, aber das heißt nicht, dass jeder wirklich jede Nebenwirkung durchmacht. Aber wir reden klar klassischerweise schon über eine Form von Übelkeit oder Erbrechen, die mal auftreten können, auch so eine Magen-Darm-Symptomatik. Das kann mal Durchfall sein. Das kann aber vor allen Dingen auch durch unsere Begleitmedikamente vielleicht auch eher Verstopfung sein. Und das sind natürlich aber auch alles Nebenwirkungen, die wir gut in den Griff bekommen. Wir haben verschiedene Medikamente, die wir anbieten können, um dieses Auftreten auch schon zu verhindern, abzumildern oder, falls Patienten doch besonders betroffen sind, natürlich noch mal verstärkt dagegen vorzugehen.
Ich muss jetzt wirklich gleich mal fragen zum Thema Erbrechen. Also ich muss sagen, das macht mich immer so ein bisschen grantig, ja, wenn ich im Fernsehen irgendeinen Krebsfilm angucke, ja, und dann die Leute über der Toilette hängen und sich erbrechen. Mhm. Und also wie gesagt, ich hatte eben auch diese Chemotherapie-Kombination, von der Sie da gerade sprechen. Mir ging es zum Glück damals recht gut, weil ich auch diese Medikamente bekommen habe, die das Brechen versuchen zu verhindern. Das hat bei mir recht gut funktioniert. Ist das jetzt generell so oder ist das etwas, wo Sie sagen, nee, also eigentlich hilft nur die Hälfte der Leute, anderen der Hälfte der Leute hilft es nicht? Oder?
Ja, also ich glaube, dieses Bild des sich übergebenden Chemotherapiepatienten hängt bei vielen sicherlich fest durch, Sie haben es schon gesagt, Serien, Kinofilme, Berichte. Das hat sich ja erfreulicherweise wirklich deutlich geändert. Also das Risiko, klar, durch die einzelne Substanz ist schon da. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Die Chemotherapie kann das durchaus machen. Aber einfach weil die Begleitmedikamente sich so fantastisch weiterentwickelt haben, ja, und wir diese Medikamente ja auch wissen, dass wir sie routinemäßig einsetzen sollten, wir wissen, an welchen Tagen wir sie empfehlen sollten, konnte man dieses Risiko wirklich, ich würde schon sagen, für die Mehrheit der Patienten doch viel, 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 viel besser gestalten. Also ich sehe immer wieder Patienten, die entweder je nach Therapie tatsächlich kaum oder gar keine Nebenwirkungen diesbezüglich haben. Mhm. Andere sagen, doch, ich merke das schon natürlich. Ne? Ich fühle mich einfach nicht so, ich habe jetzt nicht so den Appetit. Aber mit den Begleitmedikamenten kriegen wir das so in den Griff, dass sie eben nicht die ganze Zeit über der Toilette sitzen und sich übergeben müssen.
Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch Haarausfall.
Ja, Haarausfall ist natürlich für die Betroffenen oft ein sehr großes Thema. Es ist medizinisch, klar, ist es erstmal nichts, was uns als Onkologen jetzt besonders beschäftigt, aber klar, den Patienten schon stigmatisiert nach außen, man wird erkannt als Chemotherapiepatient, und das ist etwas, was wir bei verschiedenen Substanzen, zum Beispiel auch dem Doxorubicin, eben sehen. Ja, das ist eine Nebenwirkung.
Da gibt's auch kein irgendwie Kühlhaube, irgendwas?
Wir können mit Kühlhauben arbeiten, ja, um das möglichst zu verhindern, aber das klappt eben leider nicht so, dass wir sagen, hey, das tritt dann auf gar keinen Fall auf. Das heißt, hier muss man sich durchaus immer noch mit Haarersatzteilen oder anderen Formen der Kopfbedeckung irgendwie für die Zeit beschäftigen, wenn das, ja, wenn es gewünscht ist vom Patienten. Die Haare kommen natürlich wieder, sie wachsen wieder nach Abschluss der Chemotherapie und bleiben also nicht dauerhaft weg, ne? Es gibt auch Chemotherapien, die das von Anfang an nicht machen.
Aber ja. Jetzt hier von denen, die wir jetzt heute sprechen, dann...
Ja, es gibt zum Beispiel das Trabektedin, ja auch ganz klassisch eingesetzt bei der Behandlung von unseren Patienten. Das macht es von Anfang an gar nicht.
Ah, ja? Gut, okay.
Das ist halt aber kein Medikament, was sich standardmäßig in bestimmten Situationen, also gerade in der Erstbehandlung, einsetze momentan. Das heißt, wenn wir über so eine Erstbehandlung sprechen, ist das eben keine Alternative. Und da reden wir über das Doxorubicin. Auch da gibt es, das führt jetzt ein bisschen weit, vielleicht es gibt biochemisch andere Aufarbeitungen vom Doxorubicin, was das eventuell seltener macht, den Haarausfall. Aber das ist dann eben auch nicht der klassische Weg, die Erkrankung zu behandeln häufig. Ne?
Okay.
Mhm. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel, das finde ich ist auch ganz wichtig zu erwähnen, zum Pazopanib, das ist ja das Medikament, was wir in Tablettenform einsetzen können. Das macht zum Beispiel auch keinen Haarausfall, aber das macht eine Haarverfärbung.
Oh.
Und das muss man dem Patienten ganz klar sagen. Wenn Patienten dieses Medikament einnehmen, bekommen sie weiße bis gelblich gefärbte Haare. Und wir reden dann nicht über ein schönes Blond. Und das muss man natürlich als Patient wissen, um sich darauf auch drauf einstellen zu können.
Okay. Ja. Eine Frage, die Patienten auch oft ganz intensiv bewegt, ist, kann man denn die Chemotherapie auch abbrechen? Ja? Oder beziehungsweise welche Konsequenzen hat denn so eine Entscheidung?
Ach, das ist so pauschal. Also grundsätzlich ja. Ne? Jeder darf natürlich die Therapie abbrechen, wenn er diese nicht wünscht. Also ich glaube, der Patient ist am Ende natürlich immer derjenige, es geht ja um ihn, der das entscheiden darf. Aber klar, pauschal kann man natürlich nicht sagen, was bedeutet das dann für den Patienten, weil da kommt es ganz klar drauf an, in welcher Situation bewegen wir uns denn von der Therapie. Es gibt medizinische Gründe, ganz klar, eine Chemotherapie abzubrechen. Und das bedeutet, wenn die Nebenwirkungen einfach nicht vertretbar sind. Ja? Das heißt, wenn wir als Ärzte sehen, das macht so viele Nebenwirkungen, dass wir dem Patienten wirklich drohen zu schaden. Das darf natürlich auf gar keinen Fall der Fall sein. Und dann ist es unsere Pflicht zu sagen, so geht es eben nicht weiter, wir müssen was ändern. Und dann gibt es die Situation, wo Patienten vielleicht sagen, mir ist das zu anstrengend oder ich will die Nebenwirkungen nicht oder ich bin vielleicht in der Phase meiner Behandlung angekommen, wo ich vielleicht auch schon viele Vortherapien bekommen habe. Ich mag das einfach nicht mehr. Mhm. Und diesen Wunsch muss man natürlich ganz klar respektieren. Man sollte dann mit dem Patienten diskutieren. Gibt es vielleicht medizinisch gesehen Möglichkeiten, entweder eine andere Substanz einzusetzen und trotzdem eine weitere Therapie zu machen? Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht, wenn es gerade die Nebenwirkungen sind, die im Fokus stehen, die Nebenwirkungen besser für den Patienten in den Griff zu bekommen? Und am Ende, da klar, darf der Patient immer sagen, wenn man sich da beraten hat, besprochen hat, ich möchte das jetzt oder ich möchte das nicht mehr.
Ja. Ja. Aber dass man jetzt wirklich sagen kann, man bricht eine Chemotherapie ab und es gibt aber eine ganz tolle Alternative, die ist XYZ, die gibt es wahrscheinlich dann nicht, oder?
Also es gibt natürlich in verschiedenen Situationen durchaus Alternativen. Zum Beispiel, wenn wir uns vielleicht die Behandlung anschauen nach schon vorangehender Chemotherapie bei einem Patienten, der Metastasen hat. Das heißt, wir wollen, dass dieser Patient mit der Erkrankung jetzt möglichst lange und möglichst gut lebt. Dann können wir zum einen zum Beispiel das Trabektedin einsetzen und wir können bei Patienten, die jetzt nicht gerade ein Liposarkom haben, zum Beispiel das Pazopanib einsetzen. Und das sind einfach unterschiedliche Medikamente, entweder IV oder Tablette, unterschiedliche Nebenwirkungen, unterschiedliche Abläufe. Und hier darf der Patient natürlich schon sagen, ich möchte das eine auf gar keinen Fall oder ich möchte das andere eher nicht. Und man darf das praktisch sozusagen als klassische Alternative wirklich sehen.
Jetzt im palliativen Setting geht es ja auch wirklich primär um die Lebensqualität der Person. Da macht es ja auch total Sinn, wenn man wirklich sagt, die Nebenwirkungen sind einfach nicht tolerabel, dass man sagt, okay, dann lassen wir das bleiben. Aber im kurativen Ansatz, und hatten wir ja vorher gesprochen, da sind ja so, weiß ich was, zwischen 3 und 6 Zyklen, die da gemacht werden. Wie schätzen Sie denn da die Situation ein, wenn ein Patient einfach sagt, die Nebenwirkungen sind mir jetzt zu viel geworden?
Also Das ist eine ganz andere Situation natürlich als in der Palliation, weil durch die Neoadjuvante, also die Vorbehandlung, wollen wir ja erreichen, dass etwas vor einer geplanten OP im Idealfall besser wird. Das heißt, dass wir den eigentlichen Tumor dann schon behandeln, dass dieser vielleicht kleiner wird, dass der sich besser abgrenzt, die OP dann eventuell auch besser möglich ist, mit einem besseren Ergebnis. Und wir wollen natürlich auch eventuell solche sogenannte Mikrometastasen, das heißt kleinste Zellen, die vielleicht irgendwo im Körper vermutlich sind, schon direkt behandeln und verhindern, dass der Patient Metastasen bekommt. Und das ist eine Situation, wo wir ganz klar über Heilung sprechen. Ja. Und aus ärztlicher Sicht geht man bei der Heilung schon mal eher auch Nebenwirkungen, nimmt man diese eher in Kauf, weil man ja weiß, das Ziel ist einfach da, die Erkrankung bleibt dann hoffentlich für immer weg. Und hier ist es, glaube ich, ganz, ganz entscheidend wichtig, dass man die Nebenwirkungen eben so gut es geht medizinisch behandelt, mit dem Patienten immer wieder individuell bespricht, was stört ihn am meisten, was belastet ihn am meisten, was kann man da besser machen, um den Patienten eben doch zu motivieren, diese geplante Behandlung dann auch so durchzuführen. Mhm. Aber ja, auch hier ist es so, wenn wir wirklich medizinisch relevante Nebenwirkungen haben und sagen, das ist medizinisch nicht vertretbar, wir drohen da wirklich ernste Probleme zu bekommen, dann muss man aufhören und dann ideal sagen, dann gehen wir jetzt den zweiten oder dritten Schritt, wir gehen Richtung OP oder Bestrahlung und müssen die Therapie eben abbrechen. Mhm.
Also vielen herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in die Chemotherapie. Wir machen dann ja eine kleine Serie zusammen zum Thema Weichgewebesarkom und Chemotherapie und gleich kommt der nächste Schritt. Vielen lieben Dank.
Bitte.